Ich möchte uns gerne den Predigttext vorlesen. Apostelgeschichte 13, die Verse 2 bis 12. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, und von dort segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Barjesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Magier, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte, den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte, mit Heiligem Geist erfüllt, fest auf ihn hin und sprach: O du voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir. Und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn.
Ja, liebe Geschwister, möchte euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Und den Text haben wir ja schon gehört. Und wir wollen uns dem Text aus der Apostelgeschichte zuwenden, weil er vielleicht weniger Beachtung findet und dennoch gerade für uns Gläubigen aus den Nationen, so möchte ich es mal sagen, sehr wertvoll ist. Ist er doch zum einen mit der Verbreitung des Evangeliums unter den Heiden unmittelbar verbunden. Er schildert den Beginn der ersten Missionsreise des Paulus zusammen mit Barnabas, der hier noch an erster Stelle genannt wird, und Johannes Markus, dem Verfasser des Markus-Evangeliums, seinem Vetter. Die drei machten sich auf den Weg nach Zypern, weil sie vom Heiligen Geist dazu ausgesandt wurden und berufen waren, das gute Wort Jesu Christi zu verbreiten. Und das lesen wir gleich eingangs in Apostelgeschichte 13, ab Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Hier haben wir es also schwarz auf weiß zu stehen, was oftmals von vielen, selbst von Pseudofrommen, so möchte ich sagen, so angezweifelt wird. Der Heilige Geist ist Person und spricht. Der Heilige Geist kann als vernehmbare Stimme des erhöhten Christus unter anderem ermuntern, trösten, befehlen und leiten. Jeder, der seinem Herrn, also dem Herrn Jesus Christus, vertraut und sich von ihm senden lässt, so wie die Brüder hier, fastend und betend, hörend, was der Geist ihnen sagt, weiß genau, was wann zu tun ist und was er zu tun hat, geleitet durch den Heiligen Geist. So ist es prägnant, dass Barnabas, und wir werden uns heute so ein bisschen mit den Namen beschäftigen, dass Barnabas übersetzt heißt Sohn des Trostes. Nicht alle Kinder Gottes haben die gleichen Gaben und Aufgaben, denn der Geist Gottes, das lesen wir auch in der Schrift im Korinther, teilt die Gaben aus, wie er will. Doch wer auf die Stimme seines Herrn hört, wird Glaubenserfahrung machen können, die einen immer mehr in die Nähe Gottes treibt. Ja, ich möchte sagen, in die intimste Abhängigkeit seines Herrn führt, durch die bewusste Auslieferung an seinen Herrn Jesus Christus. Durch das Warten und Hören auf die Stimme seines Herrn macht man nicht mehr, was man will, sondern lernt, ein gehorsames und folgsames Leben zu führen. Dazu ist es aber notwendig, eine lebendige Beziehung zu haben und mit seinem Herrn auch zu pflegen. So beginnt der Weg jedes Gläubigen schließlich damit, dass er als Geschenk des Herrn bei seiner Umkehr vom eigenen Ich diesen Heiligen Geist geschenkt bekommt. Nach dem Bekehren und dem Bußetun zu Christus hin ist der Heilige Geist nun der intensivste Ratgeber in allen Situationen und Stationen des Lebens, wenn wir uns bewusst auf ihn einlassen. Alle, die an Christus glauben, sind mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Er ist das Unterpfand, bis wir dem Herrn Jesus Christus persönlich gegenüberstehen dürfen. Er schenkt in vielen Lagen des Lebens Trost, wo menschlicher Trost nicht mehr ausreichend ist. Epheser 1, 13 und 14 lesen wir dazu: In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Ohne den Heiligen Geist wüssten wir nicht, was richtig und notwendig ist, um dem Herrn Jesus Christus zu folgen. Er leitet uns in alle Wahrheit und treibt uns an. Unabhängig von unseren Gefühlen und unserer Seele bezeugt er zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Alle, die dem Herrn Jesus vertrauen, werden durch den Geist getröstet und geführt, damit man nicht am Ziel vorbeigleitet. Eine bessere Verheißung und einen sichereren Zuspruch kann es für Kinder Gottes nicht geben. Römer 8, 14 bis 16 möchte ich lesen. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist, so denke ich, heute wichtiger denn je, denn die Verwirrung und Versuchung des Bösen und dieser sündigen Welt halten auch immer mehr in den Kirchen und Gemeinden Einzug. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir in der Endzeit leben und es nicht mehr lange dauern kann, bis der Herr wiederkommt. Dann wird sich weisen, wer sich wirklich an den Herrn gehalten hat und nicht abbringen ließ vom Glauben oder wer nur ein Mitläufer war. All das wird sich am Ende zeigen. Durch seinen Heiligen Geist dürfen Kinder Gottes aber stets wissen, dass sie noch in der richtigen Spur sind. Dazu dürfen wir den Geist nicht betrüben und müssen uns selbstverständlich auf ihn einlassen und verlassen. Und als Einführung in unseren Text sind mir diese Faktoren wichtig, denn nur so können wir verstehen, warum wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus manche Anfechtungen, Leid und Not auf uns nehmen und ihm trotzdem würdevoll dienen können, auch wenn wir kein Paulus oder Barnabas sind. Jeder hat nämlich sein eigenes Kreuz zu tragen und muss dabei nicht auf den anderen schauen. Es sei denn, wir nehmen uns ein Beispiel, wie andere mit schwerwiegenden und leidvollen Erfahrungen umgehen. Wichtig ist und bleibt, dass wir in Christus den Sieg haben und uns jederzeit daran erinnern dürfen, dass wir nicht alleine sind, sollte es auch mal wieder heiß hergehen in unserem Leben. Barnabas, Saulus und Johannes machten sich beauftragt in dieser Gewissheit der Treue und Führung ihres Herrn auf den Weg. So heißt es weiter in der Apostelgeschichte ab Vers 4. Sie nun ausgesandt von dem Heiligen Geist gingen hinab nach Seleukia und von dort segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Und es gibt viele mutmachende Merkmale, die mir für heute wichtig geworden sind. Und es sind beispielhaft auch die Namen der Reisenden, die den Inhalt des Textes gut umschreiben. Doch Christi Name steht über allen Namen und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Soweit Philipper 2, 9 und 10. Ihr wisst vielleicht, dass ich Wortspiele liebe, doch allein in der Bedeutung der Namen dieser drei Männer unseres Textes sind wesentliche Aspekte der frohen Botschaft wiederzufinden. Und es ist schon faszinierend, was wir in der Heiligen Schrift durch den Heiligen Geist entdecken können und wie facettenreich unser Gott ist, der uns manchmal mit einem Lächeln sein Wort aufschließt. So ist es ein Anliegen der drei Missionierenden, die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Zypern, wohin sie sich auf den Weg machten, war zudem die Heimat des Barnabas. Zuerst brachten sie aber das Wort zu den Juden, was sich darin widerspiegelt, dass sie sich anfänglich in die Synagogen aufmachten, um ihnen das Heil durch Christus zu verkündigen. Und in die Synagogen zu gehen, hielt Paulus selbst später noch so, als er Heidenmissionar war. So möge der Herr unter den Juden etliche hinzutun, die recht an den Herrn Jesus glauben sollten, der ja schließlich ihr Messias und für die Juden in erster Linie gekommen war. Und damit wird Josef, der Name des Mannes, welcher uns besser bekannt ist unter dem Namen Barnabas, zum Programm. Gott möge hinzufügen. Denn nur er kann gezielt die Menschenherzen bewegen und zur Umkehr treiben. Es ist die gnädige Güte Gottes, welche die Menschen zur Buße treibt. Paulus schreibt später im Römer: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Es liegt also nicht vordergründig an uns, was wir reden und wie, sondern nur Gott vermag Sünder zu rufen und zur Umkehr zu bewegen, ja zu retten. Dabei jedoch möchte er uns gebrauchen, denn irgendwie sollen die Leute ja die frohe Botschaft des Retters Jesus Christus erfahren. Wer kann besser die Liebe Gottes bezeugen als der, der sie schon hautnah erleben durfte? Dazu sind wir letztlich berufen, von der Hoffnung in uns Zeugnis zu geben. Wer keine Hoffnung hat, kann auch nichts bezeugen. So einfach ist es. Gott möchte mit uns arbeiten und Menschen dadurch Mut machen, Jesus Christus nachzufolgen. Und damit meine ich nicht, dass Gott in irgendeiner Art und Weise auf uns angewiesen wäre. Doch möchte er uns zum Dienen anspornen und unterweisen, damit wir die Ernte einbringen können, damit wir Frucht bringen können. Und die Ernte ist groß, doch der Arbeiter nur wenige. Und dazu brauchen wir seinen Heiligen Geist, um in seiner Anleitung die rechten Worte zu finden und zu wissen, was wir reden sollen in seinem Namen zur rechten Zeit. Da jeder vor der eigenen Glaubensentscheidung stand oder steht, ist es immer Gottes Güte und Gnade, die den Menschen in Christus begegnet, damit wir überhaupt umdrehen können. So spiegelt sich das Anliegen Gottes auch in dem Namen Johannes, dem Dritten im Bunde, wider. Gott bzw. Jahwe ist gnädig. Wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott, der alle Menschen retten will. Darum ist es jedermanns, ja Pflicht, möchte ich sagen, nach seinen Kräften die gute Botschaft weiterzugeben. Am besten gelingt dies durch ein wahrhaftiges, ehrliches Leben vor Gott und den Menschen. Die Kraft kann dabei nur vom Herrn ausgehend durch den Heiligen Geist in uns zur Entfaltung oder zur Wirkung kommen. Wir selber haben keine Kraft, die von Gottes Größe und Allmacht zeugen könnte. Dafür können wir nur ehrfürchtig und demütig staunend vor unserem heiligen Gott stehen und danken, dass er uns gerettet hat bzw. retten will. Wie bereits angedeutet, könnten wir ohne seinen Heiligen Geist Gott überhaupt nicht erkennen, geschweige denn wissen, was wann wie zu tun ist. Wir sehen vielleicht ab und an, was herauskommt, wenn Menschen sich auf eigene Kraft verlassen und aus eigener Kraft versuchen, Gottes Wege zu durchqueren. Und so einem Menschen begegnen wir auch in unserem heutigen Text. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elymas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Dieser Mann war Jesus, ein Jude, ist keineswegs ein Sohn Jesus, sondern wie Paulus scharf betont und feststellt, ein Sohn des Teufels. Der Versuch, den Einsichtigen und Verständigen, also den heilsuchenden Heiden, den Prokonsul, vom Glauben abzubringen. Und leider funktioniert das, was ich eben sagte, auch in die andere Richtung, dass Menschen andere vom Glauben abzuhalten suchen. Doch eines ist gewiss, unser Gott ist stärker und hat das letzte Wort. Der Prokonsul oder Statthalter Sergius Paulus hatte bestimmt gehörigen Einfluss auf das politische Geschehen in der Region, für die er verantwortlich war. Und wenn dieser Mann für den Glauben gewonnen werden konnte, so würde er bestimmt auch dem Wort Gottes freien Lauf lassen. Da jedoch dies genau die Befürchtung des Elymas war, hätte dieser dann sein Ansehen und seinen Einfluss verloren. Darum versucht und widersteht er dem Herrn Jesus und seinen Dienern. Dieser falsche Prophet bangt um seine Stellung am Hof des Konsuls als Magier. Und wie oft wird gerade aus Angst um Pöstchen und Karriere deutlich, was wirklich in einem Menschen steckt und was seine wahren Beweggründe sind. Und an dieser Stelle wird deutlich, welcher Mittel sich Satan bedient, um das Evangelium des Christus aufzuhalten und Gott ins Handwerk zu pfuschen. Doch das Wort der Versöhnung und des Friedens lässt sich nicht aufhalten, und Christus bleibt der Sieger. Das verdeutlicht die Vollmacht des Paulus, der wird hier von Lukas jetzt stets so genannt, mit der er im Namen des Herrn Jesus ausgerüstet voll Heiligen Geistes gegen den Zauberer vorgehen darf. Bezeichnenderweise heißt der Konsul auch Paulus. Und so heißt ja Saulus der von Gott Erbetene. Und Saulus wird zum Kleinen, Geringen oder Niedrigen. Und damit genau zu dem Werkzeug, welches Gott gebrauchen will. Er wird klein und Gottes Wort vom Kreuz wird groß gemacht. Und damit geht Paulus jetzt genau in Einklang mit Johannes dem Täufer. Und so sollte unser aller Bekenntnis lauten: Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Johannes 3, Vers 30. Gerade weil und nur wenn Christus in uns wächst, können wir durch den Heiligen Geist auch solchen Strolchen Einhalt gebieten. Auch wenn es scherzhaft klingt, so ist es doch eine Dimension, mit der wir es nur aufnehmen können, im Namen und Sieg unseres Herrn Jesus Christus. So dürfen wir Christi teures Blut darüber rühmen, welches er für uns vergossen hat, dass er uns den Sieg durch ihn gegeben hat, die wir seine Kinder sind und wahrlich zu ihm gehören. Leider gibt es zu viele Leute, die meinen, sich mit dieser bösen und okkulten Welt und ihren Praktiken abgeben zu müssen. Und ich halte es dann lieber so, mich dem nicht freiwillig auszusetzen und die Flucht nach hinten anzutreten. Es gibt Dinge, mit denen wir uns lieber nicht beschäftigen oder abgeben sollten. Doch wenn uns ein Mensch gegenübersteht, der unseren Herrn und sein Werk ins Chaos reden will, denn der Böse verteilt nur Chaos, dann dürfen wir gestärkt durch den Heiligen Geist Christi dem widerstehen. Und dazu will und kann uns die Schrift an dieser Stelle ermutigen. Das versteht sich aber nicht als Freibrief, entschuldigt. Das versteht sich nicht als Freibrief, durch welchen schon viel Unheil unter den Menschen angerichtet wurde, weil er falsch verstanden oder interpretiert wurde. Gottes Geist spricht immer eindeutig und vernehmbar. Deshalb ist es gut, auch Zeugen bei sich zu haben. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn und sprach: O du voller aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Noch einmal möchte ich aber betonen: Nicht wir können, sondern allein der Herr Jesus Christus wird das Urteil über Menschen fällen, und zwar gerecht. Nur wenn uns der Herr beauftragt, dürfen wir fest im Glauben stehen und antworten: Geist erfüllt. Dazu brauchen wir, ich wiederhole es nochmal, brauchen wir aber eine so feste Verbindung zum Herrn, die uns nicht wanken und wackeln lässt. Nur durchdrungen vom Heiligen Geist kann man ein angemessenes Gottesurteil fällen, denn die Rache gehört dem Herrn allein und er wird gerecht richten. Was uns betrifft, sollen wir vielmehr unsere Feinde beschämen, damit sie vielleicht zur Einsicht und Umkehr bewogen werden. Ich zitiere nochmal aus dem Römer, Kapitel 12, 19 bis 21. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben: Meine ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Anders und klar darf man urteilen im Namen des Herrn, wenn wir wirklich Beauftragte Gottes sind. Und das macht auch den Unterschied deutlich zwischen einem menschlichen Schimpfen und einem Gottesurteil, welches Paulus hier im Namen des Herrn Jesus aussprechen darf. Doch auch dieses Urteil scheint kein endgültiges zu sein, sondern soll vor allen Dingen zur Einsicht führen, deshalb die zeitlich begrenzte Blindheit. Vers 11, und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Interessanterweise sollte er sehen lernen, indem ihm die natürliche Sehkraft genommen wurde. Paulus selbst kennt dies aus eigener Erfahrung, und so durfte er den Herrn vormals erkennen, indem er selbst erstmal blind wurde. Und auch ich durfte schon erfahren, wie es ist, im Dunkeln zu sein und dennoch Frieden in Christus haben zu dürfen. Und diese Erfahrung werde ich mein Lebtag nicht vergessen, auch wenn es hier nicht ganz dasselbe ist. So dient jedes Gottesurteil erstmal der Züchtigung und Zurechtweisung. Was Gott dann daraus macht, ist seine Sache. Und das war überdies das erste Wunder, welches Paulus hier im Namen des Herrn wirken konnte. Außerdem wird klar, wer sich mit der Finsternis einlässt, der steht bald allein da und sucht Leute, die ihn an die Hand nehmen. Der Mann, der sich den dunklen Mächten hier hingab, musste nun selbst erkennen, wie es ist, im Dunkeln zu sein und fern vom Licht. Darum ist es wichtig, wohin oder worauf wir mit unseren Augen sehen. Denn der Herr sagt selbst, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Wir wissen nicht oder erfahren nicht, was aus diesem Zauberer geworden ist und ob er zur Besinnung kam. Doch wichtiger für uns ist zu erkennen, dass Christus der Sieger über die dunklen Mächte ist und wir einen starken Herrn an unserer Seite haben, dem wir vertrauen können und dem wir gehorchen dürfen, der uns gute Wege führt, uns belehrt, ermahnt und tröstet. Nicht aus Angst sollen wir den Herrn Jesus fürchten, sondern weil wir es mit einem mächtigen und siegreichen Herrn zu tun haben, der Wunder tut. Ihm allein sollen wir Ehrfurcht erweisen, während wir unseren Herrn und Gott aber oft zu klein machen. Der Konsul hat verstanden, was das Urteil über den Magier gleichsam für ihn bedeutete. Gottes Lehre, deutlicher als mit Worten geschehen, durch den Machtbeweis in der Kraft des Herrn, hat eingeschlagen wie ein Hammer. Und Johannes Markus bedeutet Hammer. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Ohne groß mit gesprochenen Worten überzeugt zu werden, konnte der Konsul augenblicklich Gottes Macht erleben und glauben an die Liebe Gottes in Jesus Christus. Manch ein Mensch braucht die Hammermethode, um aufzuwachen. So ist es gut, dass Gottes Wort heute noch erschüttert und aufrüttelt, weil es nichts von seiner Kraft verloren hat. Seiner Gnade haben wir es zu verdanken, dass immer noch Menschen zur Besinnung kommen dürfen. Darum lasst uns beten und ringen. In Jesu Namen.